Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Miami Open sind das große Thema dieser letzten zwei Wochen gewesen. Es ist die zweite Hälfte des Sunshine Doubles. Indian Wells, ob das dieses Jahr noch gespielt wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht. Aber die Miami Open wurden gespielt und das in abgespeckter Version. Nicht auf dem Center Court im Miami Dolphins Stadium, sondern auf dem Grandstand. Nur mit 20% der Zuschauer. Es war ein fulminantes Damenturnier, es war ein eher zähes Herrenturnier und trotzdem sprechen wir darüber hier bei Chip and Charge, zu dessen neuen Podcast ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir fangen allerdings erstmal mit zwei tollen Nachrichten an. Erstens, Elina Svitolina und Gael Monfils sind wieder ein Paar und Gael Monfils hat um Elina Svitolinas Hand angehalten. Ist das nicht schön?
Ja, also ich war jetzt auch etwas überrascht, als ich das gesehen habe, denn ich hatte auch nur mitbekommen, sie haben sich mal wieder getrennt. Es dürfte zweite oder dritte Mal gewesen sein und dann tauchten Bilder aus den, es müssen ja die Alpen gewesen sein, auf. Kurz nachdem Svitolina im Halbfinale von Miami verloren hat, stand sie in den Schweizer Alpen und hatte einen dicken Klunker an der Hand und wird im Juli, also das ist ja schon erstaunlich, im Juli, Gael Monfils heiraten. Also ich meine, es gibt Ehen, wo das geklappt hat. Mirka Wawrinec hieß ja früher und Roger Federer. Die sind jetzt schon seit, 21 Jahren oder so zusammen.
Ja.
Vielleicht reden wir dann auch irgendwie im Jahr 2043 oder so davon, dass die beiden schon über 20 Jahre verheiratet sind. Ist auf jeden Fall. Werden Sie es uns sicherlich wissen lassen.
Ja, absolut. Und ich fand es so schön, dass der Ring zur Uhr passte bei Elina Svitolina. Da haben sie auch gut drauf geachtet. Und ja, es ist so ein bisschen ein On-Off-Couple gewesen, Elina Svitolina und Gael Monfils in den letzten Jahren. Und jetzt können sie auch ihren Instagram-Account wieder zusammenführen. Das ist doch auch schön. Das ist die erste.
Ja, ich meine, das mit der Uhr, also ich meine, die beiden wissen sich in der Tat zu vermarkten. Ja, und ja. Der Uhrendeal könnte allein schon für die Hochzeit bezahlt haben.
Ach ja, es ist auf jeden Fall sehr schön. Eine andere schöne Nachricht, und das ist wirklich eine ernsthaft schöne Nachricht, ist, dass Tatjana Maria zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Cecilia ist geboren worden am 2. April und sie möchte aber wieder spätestens eigentlich bei den US Open wieder auf dem Platz stehen. Sie hat schon einmal geschafft, wieder in die Top 100 zurückzukehren und sie ist grimmig entschlossen, das ein zweites Mal zu schaffen.
Ja, vielleicht kommt sie dann schon in eine Tenniswelt zurück, die Pandemie ein bisschen hinter sich gelassen hat und nicht wie jetzt noch mittendrin steht.
Ja, also da gratulieren wir herzlichst. Und jetzt müssen wir uns um das Turnier, die Miami Open, kümmern. Das ist der Hauptteil natürlich dieses Podcasts heute. Philipp, wie hast du das Turnier gefunden? Also ich fand es bei den Herren gerade extrem zäh. Es gab wenig richtig überragende Matches. Bei den Damen, glaube ich, die hätten ein volles Stadion und volle Stadien sehr, sehr, sehr verdient gehabt, weil das war ein tolles Turnier.
Ja, da waren aber eben auch alle bis auf Serena dabei, vielleicht noch so Muchova oder so hat gefehlt, aber Serena natürlich der große Name, der gefehlt hat und alle haben abgeliefert, gab große spektakuläre Matches, dann mit Andreescu natürlich auch so eine der Hauptdarstellerinnen der Tour, die wieder mal für Aufsehen gesorgt hat und auf der Herrenseite, ja, es stimmt schon, es war jetzt nicht der ganz große Knaller, ist natürlich die Frage, ist das jetzt so ein bisschen die Vorausschau, wie es mal werden wird, wenn die Top 4 nicht mehr dabei sind. Also wenn Murray, Federer, Djokovic, Nadal dann irgendwann mal zurückgetreten sind und wird die Tour dann so ein bisschen brauchen, bis sie sich wiedergefunden hat. So war es ja bei den Damen zum Beispiel Anfang, Mitte letzten Jahrzehnts auch, wo eben dann sich auch viel Platz aufgetan hat. Und das war jetzt hier ja auch der Fall. Robert Hurkacz hat diesen Platz für sich genutzt oder hat ihn dann teilweise auch geschaffen. Aber es war schon erstaunlich, welcher Unterschied zumindest in diesen beiden Wochen zwischen den beiden Touren da war.
Ich hoffe nicht, dass das die Normalität in den nächsten Jahren wird. Also, dass wir eine spektakuläre Frauentour haben. Ich glaube, das können wir als gesichert und für die nächsten Jahre erstmal gesichert annehmen. Aber dass die Herrentour und dass solche großen Herrenturniere vielleicht dann auch eher etwas zäh werden, darauf hoffe ich einfach nicht. Dazu gibt es einfach meiner Meinung nach dann auch relativ viele Spieler, die für den gewissen Swag sorgen werden und wollen. Und vielleicht haben wir ja jetzt noch ein großes Talent noch gar nicht gesehen das erste Mal. Von daher mal gucken, was so in den nächsten Jahren auf uns zukommen wird. Aber dieses Turnier, das können wir schon sagen, hat so ein bisschen unter dem Fehlen der, ich sag jetzt mal, Big Four gelitten. Aber wir sprechen natürlich gleich auch über das Männerturnier. Aber als erstes müssen wir über das Frauenturnier sprechen. Das hat Ash Barty gewonnen im Finale gegen Bianca Andreescu, was leider kein wirkliches Finale war, dadurch, dass Bianca Andreescu erst so ein bisschen körperlich nicht gut drauf war und dann auch noch verletzt war. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Ash Barty hat die Miami Open gewonnen und nachdem sie knapp ein Jahr quasi ausgesetzt hat, hat sie jetzt dieses Turnier, die Miami Open, gewonnen gegen allerstärkste Konkurrenz. Das können wir, glaube ich, sagen. Wir haben es eben schon in der Begrüßung gesagt, es waren bis auf Serena Williams fast alle Spielerinnen dabei, der Top 50 beziehungsweise von den Top-Spielerinnen. Und Ash Barty, die an 1 gesetzt ist, hat sich im Finale durchgesetzt gegen Bianca Andreescu. Andreescu musste aufgeben beim Stand von 3-6 und 0-4 und trotzdem hat dieser Titel von Ash Barty kein Sternchen dran, weil Ash Barty musste sich gegen härteste Konkurrenz durchsetzen, unter anderem gegen Kristina Kuchova, wo sie einen Matchball abwehren musste, dann Jelena Ostapenko, dann Viktoria Azarenka, Arina Sabalenka, Elina Svitolina und am Ende Bianca Andreescu. Und Philipp, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Ash Barty sich entschuldigen muss dafür, dass sie die Nummer 1 der Weltrangliste ist, weil sie ja dann auch ein Jahr abgetaucht ist, dadurch, dass sie in Australien gelebt hat, beziehungsweise lebt. Aber sie hat jetzt gerade auch durch diese 10 Tage, glaube ich, wieder bewiesen, dass sie völlig zu Recht auf Platz 1 der Weltrangliste steht und dass sie es mit allen aufnehmen kann, die da gerade sind. Und wir haben dieses tiefe Frauenfeld. Ash Barty muss sich für nichts entschuldigen hier.
Und sie hat das dann ja auch sehr offen thematisiert in ihrer Pressekonferenz, nämlich den Umstand, dass die ein oder andere Augenbraue gehoben worden war in den letzten Wochen darüber, dass sie die Nummer 1 der Weltrangliste ist. Und es hätte gut sein können, dass sie von Naomi Osaka abgelöst worden wäre. Und die Chancen sind recht hoch, dass das irgendwann in den nächsten Wochen auch passiert. Aber du hast recht, sie muss sich nicht entschuldigen. Wenn wir jetzt aufs Jahresranking gucken, ist sie auf Platz 3, 24 Punkte hinter Garbine Muguruza auf Platz 2. Sie hat jetzt schon ordentlich Vorsprung, zum Beispiel auf Platz 8 Serena Williams, nämlich 1000 Punkte. Also sie hat sich auch mit einem Jahr, was vielleicht nicht ideal gestartet ist in Australien, jetzt schon wieder oben in den Top 5 festgesetzt. Und ich denke, die meisten würden sie auch dort einordnen. Was wir vermutlich in den nächsten 2-3 Jahren sehen werden, ist, dass eben auch ein bisschen rotiert werden wird in den Top 5 und dass sie da vermutlich noch die ein oder andere Woche A, in den Top 5 natürlich bleiben wird und B, an der Weltranglistenspitze.
Aber du sagst es gerade selber auch, das ist vielleicht nicht der optimale Start in Australien gewesen, aber sie hat das Vorbereitungsturnier, Yarra Valley Classic hat sie gewonnen, damals gegen Garbine Muguruza im Finale, gegen Shelby Rogers unter anderem, dann bei den Australian Open, ja, da ist sie im Viertelfinale, ist sie ein bisschen eingebrochen gegen Karolina Muchova, aber dann Adelaide, erste Runde, und es war ja trotzdem, es wurde trotzdem dann gesagt, vielleicht auch so ein bisschen die Nase gerümpft. Das ist genau das, was ich dann auch meine, weil das Barty zwischendurch dann auch immer so ein bisschen übersehen wird und vielleicht auch noch den einen oder anderen Sieg mehr holen muss als andere Spielerinnen.
Naja, sie ist natürlich jetzt nicht so die aufsehenerregendste Persönlichkeit. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Sie will, glaube ich, auch nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Da gibt es andere, denen das sicherlich mehr liegt und die da auch mehr Spaß dran haben, die vielleicht auch mehr Werbung für sich, wenn auch nur indirekt machen und all das ist jetzt nichts, was Barty zufliegt. Barty ist eben wirklich so ein bisschen die Ausnahmeathletin, die vermutlich noch in ein paar anderen Profisportarten bis an die Spitze es geschafft hätte, die nebenher noch eine verdammt gute Tennisspielerin ist und die auch so ein bisschen auftritt. Genauso, Sport ist das Wichtigste. Sie ist ja immer so ein bisschen, sie kommt mir ein bisschen immer vor wie ihr eigener Pundit, also Pundit, diese amerikanischen oder auch britischen Experten, die im Fernsehen sitzen, so wie sie mal über sich redet. Sie holt ja auch mal das Wir raus, wenn sie über sich und ihr Team redet. Und so ist sie halt einfach so eine Sportpersönlichkeit, aber jetzt nicht unbedingt glamourös in ihrem Auftreten.
Es ist halt, die Schlagzeilen schreiben Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Serena Williams und Co. Ash Barty überzeugt dann eher durch Leistung, beziehungsweise hat dann eher oder lässt das Sportliche dann für sich sprechen, weil außerhalb des Platzes ist sie dann ja eine sehr, sehr normale Person, wenn man sich dann auch die Pressekonferenzen bei den Australian Open in den letzten 2 Jahren immer angeschaut hat, dann hat sie dann gesagt, ja, ich werde heute Nachmittag ein bisschen Cricket schauen, ansonsten habe ich eine gute Zeit. Und Ash Barty hat dieses Turnier gewonnen und wie gesagt, sie wäre in der ersten Runde beinahe ausgeschieden. Hätte Kristina Kuchova ihren ersten Matchball damals ja verwandelt, dann würden wir heute über eine andere Finalistin oder Siegerin dann auch sprechen, weil dann wäre Ash Barty in der ersten Runde ausgeschieden. Aber danach Ostapenko, Azarenka, Sabalenka und Svitolina, das hintereinander weg, das ist schon sehr, sehr starke Konkurrenz. Und wie sie die aus dem Weg geräumt hat, vor allen Dingen Azarenka im dritten Satz, vor allen Dingen dann auch Sabalenka im dritten Satz und Elina Svitolina in 2 Sätzen, das war schon beeindruckend.
Und das Schräge an diesem ersten Match gegen Kutschowa war ja, dass es ein bisschen ähnlich verlief wie das, was wir jetzt von ihr seit dem Rückkehr oder seit ihrer Rückkehr einige Male gesehen haben. Dass sie sich einen schnellen Vorsprung holt und dann auf einmal aus dem Tritt gerät. Hier war es ja auch so. Sie gewinnt den ersten Satz und auf einmal so Mitte des zweiten fällt sie auf einmal weg und es steht aus ihrer Sicht 6-3, 4-6, 2-5. Das gewinnt sie zwar am Ende noch, aber du sagst es, sie hätte es auch verlieren können. Das war ein Return, den sie gut gesetzt hat. Wäre der einen halben Meter weiter geflogen, wäre sie ausgeschieden. Und dann hätten wir so ein bisschen die Barty-Krise gehabt. Aber dieses Sitzfleisch oder die Stehvermögen oder um andere Klischees rauszuholen, die mir jetzt nicht einfallen, das hat sie dann vor allem gegen Azarenka und Sabalenka bewiesen, wo sie ja jeweils den zweiten Satz verloren hat und dann auch jeweils Mitte des dritten Satzes so ein bisschen wieder es geschafft hat, diejenige zu sein, die in dem Match nicht einbricht. Gegen Azarenka war es so, das war bis zum 2-2 im dritten Satz ausgeglichen, 3-2 eigentlich sogar war es ausgeglichen für Barty. War eine ziemlich enge Angelegenheit und auf einmal zieht Barty davon. Azarenka hat nichts mehr zuzusetzen in den letzten drei Spielen. Gegen Sabalenka war es eigentlich genau ähnlich. Da war es auch sehr eng bis 3-3 im dritten Satz und auf einmal holt Barty dann die letzten entscheidenden Spiele sehr schnell. Und das ist natürlich schon etwas, was A für ihre Fitness spricht, denn das Wetter war hier einfach ein großer Faktor in Miami. Wer selber mal da war, weiß es, ist es nicht unbedingt super heiß, aber es ist extrem schwül und das setzt einfach verschiedenen Körpertypen zu. Und sie hat da beeindruckendes Stehvermögen bewiesen und hat eben auch gezeigt, dass ihr Spiel so simpel es vielleicht eigentlich ist, eben über die starke Vorhand, den guten Aufschlag, den Slice, so schwer ist es halt doch für viele auch Top-Spielerinnen zu spielen. Und sowohl Azarenka als auch Sabalenka, ganz unterschiedliche Spielerinnen-Typen, haben sich da dann ja die Zähne drin ausgebissen.
Das Finale hätte so gut werden können, weil eigentlich so zwei Spielstile aufeinandertreffen, die eigentlich gut komplementär sein sollten. Beide nutzen den Topspin, vor allen Dingen Andreescu benutzt den Topspin, beide haben sehr viel Power. Der Slice von Ash Barty hätte, glaube ich, auch noch richtig gut reingepasst. Leider war das Finale am Ende kein gutes Finale dadurch, dass der erste Satz dann relativ schnell an Ash Barty ging und im zweiten Satz hatte man auch das Gefühl, dass Andreescu der Tank dann leer war oder Andreescus Tank leer war. Aber insgesamt glaube ich, wenn die beiden aufeinandertreffen und fit aufeinandertreffen, ich glaube, da könnten wir noch ein paar richtig, richtig gute Matches erleben zwischen den beiden.
Ja, das ist relativ pures Tennis, was wahrscheinlich auch vielen Spaß macht, die jetzt irgendwie schon früher ins Tennis gekommen sind, die es noch gewohnt waren, dass eben mit ganz vielen Tricks und Slices und Spins, du hast angesprochen, gespielt wird. All das, was Barty macht, das kann Andreescu ja auch. Sie holt es immer ein bisschen an anderer Stelle raus, aber sie ist eben auch eine, die das Netz angreifen kann oder den Slice oder sie slice mal die Vorhand oder beide haben gute Stopp-Bälle. Also da wäre sicherlich einiges Mögliche gewesen, wenn Andreescu nicht total ausgepumpt gewesen wäre. Das dürfte, denke ich, noch beigetragen haben zu den offensichtlichen Fußproblemen, die sie hatte.
Ja, wir kommen gleich noch auf Andreescu zu sprechen. Ash Barty ist keine Unbekannte auf dem Sandplatz. Das könnte ihr vielleicht dann auch so ein bisschen Vorteile noch gegenüber der Konkurrenz geben. Was erwartest du von Barty jetzt in den nächsten Wochen, Monaten? Sie hat ja gesagt, dass sie unter anderem dann auch in Europa so ein bisschen eine kleine Base aufbauen will, damit sie dann in Europa dann auch die Sandplatzsaison mitspielen kann.
Ja, sie hat jetzt gesagt, dass sie frühestens nach den US Open nach Australien zurückkehren wird, vielleicht das Ende des Jahres. Das ist natürlich schon eine ziemliche Entscheidung. Das ist ein Austauschjahr quasi, was sie da jetzt hinlegt. Und der Sand sollte ihr liegen. Es gibt auf Sand wahrscheinlich nicht so viel absolute Spitzenklasse wie im Moment auf Hardcourt. Also Halep muss man da mitzählen. Von ihrer Art her ist natürlich Andreescu eigentlich ziemlich perfekt für den Sand, aber da muss man immer abwarten. Und da irgendwo könnte sich Barty dann schon einreihen und sie wird sicherlich zu den Favoritinnen auf den Titel in Paris gehören, wie es auf den anderen Turnieren läuft. Ich bin gespannt, aber ich finde es schon erstaunlich, wie viel sie jetzt vorhat zu spielen in den nächsten Wochen. Sie will ja auch relativ viel doppelt spielen und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass sie auch eine derjenigen ist, die in Frage kommt hier, um die Nummer 1 am Ende des Jahres mitzuspielen. Vor allem, wenn Osaka nicht so regelmäßig spielen will, wie es ja aussieht, dann könnte das am Ende zum Beispiel zwischen Muguruza und Barty ausgemacht werden.
Ein großes Turnier hat sie ja schon mal gewonnen auf Sand, ne?
Ja. Sie dürfte ja eben, und da das ist ja eigentlich auch das Ganze, worum es geht, sie trägt diese 2000 Punkte ja noch mit sich. Und die wird sie jetzt abgeben müssen, genau wie sie eben hier die Punkte in Miami abgeben muss. Wenn sie die jetzt aber auch wieder komplett verteidigt, na, dann hat sie schon mal ein sehr gutes Jahr gehabt, wieder Miami, wieder die French Open gewonnen. ist sicherlich ein Bereich des Möglichen.
Da könnte man dann nicht so richtig meckern, aber wir haben noch eine gesamte Sandplatzsaison vor uns. Also Ash Barty hat auf jeden Fall jetzt erstmal die Miami Open gewonnen und das im Finale gegen Bianca Andreescu. Und Bianca Andreescu musste richtig tief ins Flöz in diesen zwei Wochen, weil sie musste unglaublich viel arbeiten. Und sie hat diesen Kampf angenommen bis aufs Finale, wo sie dann halt umgeknickt ist, wo sie verletzt war, wo sie vielleicht dann auch so ein bisschen müde war. Aber Andreescu, die selten gespielt hat in den letzten Monaten, die auch häufig verletzt war, du hast es eben gesagt, die dann auch komplett raus ist aus dem Tennis, wenn sie verletzt ist und von ihr hört man nichts, hat sich durchgebissen. Gegen Teresa Martinchova hat sie gewonnen, gegen Amanda Anisimova ein ganz langes Match, gegen Garbiñe Muguruza ein hochklassiges Match, gegen Sara Seribes-Tormo ein wirklich tolles Match und gegen Maria Sakkari nochmal ein richtig großartiges Match. Die Bianca Andreescu-Matches, das konntest du alles, jetzt schon in die Shortlist bringen der Matches des Jahres 2021. Das war ganz, ganz große Arbeit von Bianca Andreescu. Sie hat diesen Kampf angenommen und sie hat ihn meistens gewonnen. Das ist auch eine Qualität.
Ja, ich habe es gerade schon zu dir gesagt. Für mich ist sie die Person, die mir im Tennis am meisten Spaß macht. Also das schließt alle ein, Herren wie Damen. Es ist halt einfach ein ziemliches Naturereignis, was Andreescu da liefert. Und in all seinen Facetten hinzu, dass sie sich natürlich am Ende hier noch verletzt oder zumindest so platt ist, dass sie nicht weiterspielen kann. Und wenn wir durchgehen, sie war hier reingekommen mit einem okayen Jahr. Sie war bei den Australian Open damals nach 15 Monaten zurückgekommen, zweite Runde erreicht. Dann noch bei diesem Turnier in der zweiten Woche der Australian Opens Halbfinale erreicht. Das sah schon relativ rostig aus, hat schon wieder die Turniere in Nahost abgesagt und dann hier nach einem relativ schwierigen ersten Satz dann in zwei gegen Martinchova gewonnen. Und danach waren es ja wirklich vier spektakuläre Matches nacheinander. Anisimova, die so eine gute Rückhand hat und hier auch zum ersten Mal seit längerem wieder hat richtig aufhorchen lassen und dass Andreescu sich da noch so durchwindet durch das Match, dann das gegen Muguruza, das war sehr physisch, das war sehr beeindruckend. Muguruza hat eigentlich auf ähnlich hohem Niveau gespielt wie schon Rest des Jahres, aber Andreescu war da dann einfach in der Lage, spielerisch mehr abzurufen und da hat sie dann zwar ganz viel den Spin eingesetzt gegen Muguruza, die da nicht so richtig was mit anfangen konnte zum Ende hin. Seribes-Tormo, die ist ja jetzt wirklich seit Wochen die Dauerläuferin und das war ja ein teils absurdes Match. Am Ende gibt es auch das schöne Bild, wo Andreescu da auf dem Netz lehnt und lacht und Seribes-Tormo lacht auch, denn das war wirklich sehr physisch, dann auch in dieser Hitze von Miami und dann das Halbfinale gegen Sakkari, was sie natürlich auch wieder hätte verlieren können, hat am Ende 4 Punkte weniger. Beide geben unglaublich viele Chancen her und am Ende ist es eben so ein kurzer Spurt im Tiebreak des dritten Satzes, der es dann wieder für Andreescu entscheidet und sie gewinnt gegen ganz unterschiedliche Spielerinnentypen auf ganz unterschiedliche Art und Weise und das ist ja das Spektakuläre an ihr, dass sie so viel aus ihrem Spiel machen kann. Sie hat eine Vorhand, die sie flach machen kann, aber wo sie auch ordentlich Topspin reinlegen kann. Sie hat eine der besten Rückhände auf der Tour. Aufschlag und Return sind das, woran sie noch arbeiten kann und wahrscheinlich auch, um da noch mehr Konstanz reinzubekommen, auch noch dran arbeiten müssen. Sie hat so viele Möglichkeiten, wie sie was taktisch aufziehen kann und dann hat sie natürlich diese Kämpferinnenqualitäten, die wirklich einfach spektakulär sind. Und sie hat natürlich noch ihre Eltern und den Hund.
Ja, also das ist das gesamte Package, was man bei Bianca Andreescu bekommt. Aber welches ist das beste Match von Andreescu in diesen 10 Tagen gewesen? Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende das gegen Maria Sakkari war.
Ja, jetzt beste Leistung oder bestes Match?
Insgesamt, also die Gesamtnote für ein Match.
Ja, würde ich auch sagen, das gegen Sakkari. Beste Leistung war vielleicht gegen Muguruza, wenn man überlegt, wie gut Muguruza in diesem Jahr war und wie unter Umständen wenig Selbstvertrauen Andreescu da noch zu dem Zeitpunkt hatte oder sagen wir mal Matchhärte, dass sie das dann gewinnt, aber als Gesamtkunstwerk war es dann doch das gegen Sakkari, die ja wirklich vorher Osaka rausgenommen hatte, die ja alles probiert hat, die vermutlich die etwas bessere Spielerin in dem Match war, aber dann eben doch den Kürzeren gezogen hat.
Wir können einmal gerade noch für Leute, die vielleicht Bianca Andreescu noch nicht so häufig gesehen haben, einfach noch mal gerade so ein bisschen beschreiben, was macht sie aus? Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, dieses Kräftemessen mit Maria Sakkari, gerade auch über die Vorhand und gerade auch über so viel Topspin, die beiden gespielt haben. Das hat mir am meisten gefallen. Was macht für dich spielerisch Bianca Andreescu am meisten aus?
Naja, dass es ein bisschen über Spielerische hinausgeht. Sie hat eben dieses Charisma und ich glaube, das ist sehr offensichtlich. Ich kann mir vorstellen, dass sie viele Leute ein bisschen nervt mit ihrer ganzen Art. Sie ist eine Drama-Queen. Das hat Angelique Kerber ja damals so gesagt, auch wenn dann noch ein Pressestatement hinterhergeschoben wurde vor 2 Jahren. Das war damals auch in Miami, wo sie sich dann entschuldigt hat. Aber ich glaube, das juckt auch Anna Andreescu nicht. Sie ist eine Drama-Queen. Und dadurch entfaltet ihr ganzes Spiel natürlich so eine gewisse Note, weil was Theatralisches drin ist. Und das Theatralische geht eben auch in ihr Spiel über. Und was ich das Erstaunliche an dem Spiel finde, es lässt sich eben nicht so klar definieren. Denn sie kann wirklich eigentlich mit jedem ihrer Schläge fast alles. Nicht alles auf allerhöchstem Niveau, aber sie kann fast alles mit allen Schlägen. Und gucken wir uns eben die Vorhand an. Sie kann klassisch, wenn sie zum Beispiel in der Mitte des Courts steht, dann kann sie die flach Inside-Out spielen. Sie kann die aber auch irgendwie auf die linke Seite mit einem ja ziemlich beeindruckenden Spin spielen. Und da kriegt sie dann häufig den kurzen Ball zurück. Sie ist auf der Rückhand, finde ich, wirklich sehr solide, kann da sehr gute Winkel mitspielen, kann Rallies gehen wie die Top-Rückhandspieler und Spielerinnen der letzten Jahre. Der Aufschlag, der erste ist ziemlich gut, der zweite wackelt manchmal noch. Return finde ich sie hopp oder top. Manchmal ist es super, manchmal ist es eher so uff. Und daran lag es auch ein bisschen diese Woche. Sie ist vorne am Netz kompetent. Sie hat Stop-Bälle, eigentlich von beiden Seiten, die sie gut spielen kann. Und sie kann slicen, sowohl auf der Rückhand als auf der Vorhand. Also der Slice sieht etwas unkonventioneller zum Beispiel aus als bei Barty, wo er ganz klassisch ist. Aber er ist effektiv. Und sie hat damit zum Beispiel Muguruza total genervt. Und dann hat sie diese Squash-Schläge auf der Vorhand, also diese geslicete Vorhand. Da war ja der eine Ball dabei. Ach, ich weiß nicht mehr. Gegen wen der war? Ich glaube, ja, der dürfte gewesen sein gegen Serena Williams, wo sie hinten schon fast an der Wand stand und den noch vorbeigesliced hat, wo sie den Rücken zum Court hatte und der noch reingegangen ist. Also das ist so ein bisschen, was sie ausmacht.
Ja, also Bianca Andreescu hat das Finale verloren, aber insgesamt ein tolles Turnier gespielt und dieses Finale dann erreicht durch massenhaft Arbeit, die sie ableisten und leisten musste dann. Maria Sakkari war die Unterlegene im Halbfinale und sie hätte es absolut verdient gehabt, ins Finale zu kommen, weil auch sie hat hier tolle Matches abgeliefert. Und wenn wir sagen, Bianca Andreescu gegen Maria Sakkari war schon ein ganz tolles Match, dann müssen wir auch über das Match von Maria Sakkari im Achtelfinale gegen Jessica Pegula sprechen. Pegula, die in diesem Jahr auch bislang so super drauf ist. Und Maria Sakkari lieferten sich wirklich ein traumhaftes Duell in der Nacht von den Miami Open, und das konnte dann Maria Sakkari mit 6-4, 2-6 und 7-6 gewinnen, konnte dann auch Naomi Osaka völlig überraschend und sehr, sehr klar mit 6-0 und 6-4 besiegen, und dann ging Andreescu mit 7-6 im dritten Satz auszuscheiden. Aber für Maria Sakkari war das vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein kleines Durchbruchsturnier, weil sie hat jetzt hier gezeigt, dass sie die ganzen formstarken Spielerinnen dann auch aus dem Weg räumen kann, wie zum Beispiel Pegula und Osaka. Und hintereinander die beiden zu schlagen, ist in diesem Jahr nicht ganz leicht.
Und wir haben das schon ein paar Mal von ihr gesehen. Sie war zum Beispiel schon mal damals im Halbfinale von Peking, müsste es gewesen sein. Sie hat letztes Jahr gute Wochen beim Restart gehabt, hatte zum Beispiel Serena Williams in die Enge treiben können. Aber sie hat das bisher wochenweise gehabt und hat es nicht so richtig bestätigen können. Aber ich finde, man sieht, dass sie sich auf einem relativ hohen Level etabliert. Und das war dann hier eben auch der Fall. Und dieses Match gegen Pegula war wirklich erstaunlich. Da hat sie 5 oder 6 Matchbälle abgewehrt und eigentlich alle 6. durch Winner.
6 Matchbälle.
Und 5 dürften davon durch Winner gewesen sein. Das war das Erstaunliche. Sie ist dann in den Momenten wirklich einfach auf den Winner gegangen. Und als sie damals auf die Tour kam, war sie halt so diese Superathletin. Ich meine, das kann jeder sehen, welche Athletin sie ist, was sie ja körperlich mitbringt. Aber sie fand, ich war damals noch nicht eine, die sich unbedingt getraut hat, danach auf den Angriff zu gehen, wenn es wirklich eng wurde. Und das hat sie hier gemacht. Und das Match gegen Pegula hätte sie auf jeden Fall verlieren können. Aber sie hat es an sich gerissen in diesen ganz engen Momenten und hat es für sich entschieden. Und das kann ich mir vorstellen, ist für sie genauso ein großer Sieg wie der gegen Osaka, wo sie so ein bisschen einfach über Osaka weggerollt ist. Osaka war ganz komisch. Ich meine, wir sprechen bestimmt gleich noch über Osaka, aber die ist überhaupt nicht ins Match reingekommen und Sakkari hat das für sich ausgenutzt, hat dann auch im zweiten einen Break aufgeholt, um das dann wirklich klar für sich zu entscheiden und ist gut mit den Umständen umgegangen, denn es war heiß, es war windig. Sie war diejenige, die das für sich dann nutzen konnte, und das sind 2 sehr beeindruckende Siege. Sie ist eine, die eigentlich auf Sand, ja, Top 20 Tennis spielen kann. die sicherlich sogar eine Außenseiterchancen bei den French Open hätte. Und jetzt müssen wir eben gucken, kann sie das über, sagen wir mal, 2-3 Monate bringen?
Ich bin auch sehr gespannt, ob Maria Sakkari das über 2-3 Monate wird bringen können, ob sie die Konstanz hat. Aber ihr Sieg gegen Naomi Osaka im Viertelfinale, der bleibt auf jeden Fall hängen. Osaka stand völlig neben sich in diesem Viertelfinale. 0-6 und 4-6. Das war schon sehr schwach, aber Naomi Osaka hat vorher eine formstarke Elise Mertens aus dem Turnier genommen. 6-3, 6-3. Hatte vorher noch einen Walkover von Nina Stojanovic bekommen und hat in der ersten Runde gegen Ayla Tomljanovic gewonnen in knappen 2 Sätzen. Naomi Osaka macht sich rar im Moment und das aus eigenen Gründen, nicht wie bei Bianca Andreescu vielleicht auch so durch Verletzungen. Sie spielt wirklich nur noch die ganz großen Turniere. Ich bin gespannt, ob sie dann auch wirklich die Matchhärte behalten kann, um dann in diesen Turnieren, in den wenigen Turnieren, in denen sie spielt, dann wirklich dann auch voll da zu sein.
Kann mir vorstellen, dass sie es so ein bisschen wie Saisonarbeit angehen möchte. Also wir beziehen uns jetzt darauf, dass sie während der ersten Woche hier gesagt hat, dass sie eben nicht so viel reisen möchte in den nächsten Wochen, dass sie teilweise die kleineren Turniere auslassen will. Dazu zählt dann aus ihrer Sicht zum Beispiel auch der Porsche Grand Prix. Und sie hat gesagt, dass sie für sich herausgefunden hat, dass sie ja nicht jede Woche diese Leistung abrufen kann und nicht jede Woche quasi so das Maximum ins Tennis stecken will, sondern dass sie da, wie hat es genannt, auch Heimweh bekommt und lieber ein bisschen zu Hause sein möchte. Und bisher hat das Konzept ja durchaus geklappt, so dieser Saisonarbeit. Ich meine, sie hat 2x2 Grand Slams hintereinander gewonnen und hat danach dann jeweils Phasen gehabt, wo sie sich ein bisschen rar gemacht hat und jetzt wahrscheinlich auch rar machen wird. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir sie am Ende nur in Rom, in Paris und in, ja, vielleicht Eastbourne und London dann sehen werden und dass sie dann wieder rübergeht in die USA. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen ihr Rezept über die nächsten Jahre bleiben wird. Und ihre Form wird wahrscheinlich, oder ihre, nicht Form, aber ihre Stärke wird immer dazu reichen, bei den Grand Slams auf Hardcourt mit um den Titel zu spielen. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Ding. Was wir da natürlich auch einfach nicht vergessen dürfen: sie nimmt unglaublich viel Geld ein durch ihre Werbedeals, hat natürlich jetzt auch schon sehr viel Geld verdient durch ihre Siege bei den Grand-Slam-Turnieren. Das heißt, sie hat es jetzt nicht unbedingt nötig, auf kleinere Turniere noch zu gehen, um Geld zu verdienen. Ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen ja Tennis zu einem Teil ihres Lebens macht, aber nicht unbedingt nur zum reinen Fokus.
Wir müssen noch über 2-3 Spielerinnen aus der oberen Hälfte sprechen. Über Elina Svitolina haben wir schon in der Begrüßung gesprochen. Die hat in diesen letzten 10 Tagen nur gewonnen. Halbfinale erreicht bei diesen Miami Open, dann auch noch ein Heiratsantrag von Gael Monfils und hat hier dann auch überzeugen können in den letzten 10 Tagen. Gegen Shelby Rogers zu gewinnen in 3 Sätzen ist nicht ganz leicht. Ekaterina Alexandrova aus dem Weg zu räumen ist in diesem Jahr auch nicht ganz leicht. Petra Kvitova auf Hartplatz zu besiegen ist auch nicht leicht. Anastasia Sevastova ist vielleicht von diesen ganzen Aufgaben noch die einfachste für Svitolina gewesen. Sie hat dann gegen Ash Barty nicht wirklich eine Chance gehabt. Aber für Svitolina sollten diese 10 Tage in Miami sehr, sehr viel Auftrieb gesorgt haben.
Klassischer Svitolina mal wieder gewesen. Also wenn ich jetzt aufs Race fürs Jahr gucke, sie wieder auf Platz 10. Sie wird wahrscheinlich am Ende auch wieder irgendwie unter den Top 10 sein. Im Moment fühlt es sich an, als sei sie relativ weit von einem Sieg bei einem Grand Slam Turnier entfernt, weil sie dort dann meistens doch auf eine Spielerin mindestens trifft, die einfach zu viel Power hat und zu viel Konstanz hat und gegen Svitolina gewinnt. Aber ihre Art trägt wirklich dazu bei, dass sie über die letzten 5 Jahre zu den 5 konstantesten Spielerinnen gehört und es hier eigentlich immer da ist. Es gibt selten mal längere Schwächephasen oder längere Verletzungsphasen. 2019 hatte sie sich hier in Miami verletzt und war dann nicht so richtig in die Sandplatzsaison reingekommen. Aber davon ab ist sie eigentlich immer da. Und das ist das Erstaunliche an ihr. Und sie ist eben so ein Benchmark in den Top 10, an denen nicht viele Spielerinnen vorbeikommen. Und dann holt sie sich eben die Punkte, auch wenn ihr nicht immer die großen Turniersiege gelingen. Und dann steht sie halt mal wieder auf Platz 10 im Race, auch wenn einem das, oder zumindest mir, nicht unbedingt so vorkam nach den ersten, ja, was sind wir jetzt, 12 Wochen des Jahres.
Ja, Svitolina auf jeden Fall mit diesem Halbfinaleinzug wieder unter den Top 10 im Race, du hast es gesagt. Auch Irina Sabalenka ist wirklich mit oben dabei und sie hat hier auch sehr, sehr gut gespielt. Gegen Svetlana Pironkova in der 2. Runde musste sie ein 0-6 im 1. Satz, musste sie erst wieder aufholen und hat dann noch 6-3 und 7-6 gewonnen, 11-9 im Tiebreak des 3. Satzes. Dann hat sie gegen Veronika Kudermetova gewonnen, gegen Markéta Vondrousova und verlor dann gegen Ash Barty nur ganz knapp in 3 Sätzen. Sabalenka, ich habe das Gefühl, sie ist ganz, ganz nah dran, dann auch die ganz großen Spielerinnen aus dem Weg zu räumen. Sie wird es noch bei Grand Slams dann auch nachweisen müssen, aber auf diesen Turnieren, diesen Tausender-Turnieren, muss man sie immer in der Verlosung haben für die ganz großen Siege.
Ja, ich finde, sie ist locker ein, zwei Schritte weiter, als sie es noch vor einem Jahr oder so war. Sie war ja über zwei Jahre so ein bisschen diejenige, die dann auf den schnellen Hardcourts meistens in Asien überzeugt hat, da schon große Titel gewonnen hat. Sie hatte das Äquivalent von Masters-Turnieren schon gewonnen, die aber davon ab relativ weit entfernt schien. Obwohl auch offensichtlich ist, dass ihr Talent dafür reicht, Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und jetzt hat sie eigentlich, ja, in den letzten 4-5 Monaten einen Sprung gemacht, wo sie wirkt, als sei ihr Spiel ein bisschen kompakter, ein bisschen reifer. Es gibt immer noch Sachen, die ihr fehlen. Ich glaube, so ein zweiter Aufschlag oder vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld, denn auch ihr B-Tennis reicht noch, um 90% der Tour vom Platz zu schießen. Aber wenn sie die Sprünge auch noch schafft, dann ist sie wahrscheinlich wirklich in der Verlosung dabei, wenn die Grand-Slam-Siege verteilt werden, denn es reicht eigentlich schon alles, eben bis auf die Momente, wo sie es gegen die absolute Spitze nicht abrufen kann. Sie hatte diese enge Niederlage bei den Australian Open gegen Serena Williams, hier hat sie eine ganz enge Niederlage drin gehabt, wo sie eben wirklich nur in den letzten drei Spielen dann verloren hat. Sie hatte im Nahen Osten enge Niederlagen dabei. Also sie ist wirklich dran. Jetzt muss man bei ihr natürlich gucken. Das wird jetzt so ein bisschen so ein Thema sein für einige Spielerinnen. Wie läuft es auf dem Sand? Da hat sie es bisher einfach noch nicht bewiesen. Wie läuft es auf dem Rasen? Das sollte ja eigentlich liegen. Kann sie die Form da irgendwie so ein bisschen durch diese 4 Monate durchbekommen oder fällt sie jetzt wieder nach hinten ab und muss dann wieder einen neuen Anlauf nehmen in der Hardpalast-Saison?
Arina Sabalenka hat hier das Halbfinale erreicht. Und wir haben vorhin schon in der Begrüßung über zwei Feelgood-Geschichten gesprochen mit Elina Svitolina und mit Tatjana Maria. Jetzt kommen wir noch zu der sportlichen Feelgood-Geschichte. Und das ist Anna Konjuch. Anna Konjuch, die in den letzten Jahren mehr Ärzte gesehen hat als Gegnerin, die kurz davor war, ihre Karriere zu beenden, die gesagt hat, ja, ich versuch's einfach nochmal wieder weiter. Hat hier in der ersten Runde gegen Katerina Siniakova gewonnen. 7-6, 7-5. Das war schon eine tolle Leistung. Ist hier mit einer Wildcard angetreten. Dann Madison Keys 6-4, 6-2 besiegt. Und dann, und das war wahrscheinlich der größte Sieg und der größte Sieg auch in den letzten Monaten, vielleicht Jahren für Anna Konjuch gegen Iga Swiatek. 6-4, 2-6, 6-2. Dass sie gegen Anastasia Sevastova war, dann in zwei Sätzen halbwegs chancenlos war, geschenkt. Anna Konjuch, die so viel Talent hat, die so viel Verletzungspech hat, der dieses Achtelfinale zu gönnen, nicht zu gönnen, das fällt schon sehr, sehr schwer. Das ist eine ganz tolle sportliche Geschichte gewesen und das müssen wir einfach mal nochmal so klar herausführen.
Ja, das eine, die war in ihren Teenagerjahren schon Top 20 Spielerin, Viertelfinale bei den US Open, innerhalb von 3 Monaten 2 fantastische Matches gegen Agnieszka Radwanska gehabt. Alles schien eben wirklich, ja, mindestens in die Top 10 zu laufen, dafür ist das Schlagtalent ja da und dann kommt es immer noch so ein bisschen drauf an, ist das Spiel quasi zu oder kann sie das komplettieren? Und man konnte jetzt sehen, warum sie mal eins in den Top 20 stand. Diese Power, die ist sehr beeindruckend. Also ich meine, das kommt so ein bisschen aus der Nähe von Sabalenka oder auch Serena Williams, was sie da an Power abrufen kann. Man sah auch, dass sie noch so ein bisschen was an der Beinarbeit tun muss oder vielleicht an der Matchhärte oder vielleicht daran, an der Abwehr. Ich meine, das ist alles schon gut, aber das kann auch besser werden. Aber alleine das Schlagtalent ist eben wirklich einer Top-10-Spielerin würdig. Ob sie es da nochmal hinschaffen wird, warten wir es ab. Ist jetzt erst ja mal eine großartige Geschichte, dass sie hier überhaupt es geschafft hat, überhaupt wieder so ein Ausrufezeichen zu setzen. Und es erinnert ja alles so ein bisschen an einen Juan Martin Del Potro. Hätte sie damals die US Open aus dem Viertelfinale gewonnen, in dem sie ja stand, wäre dann jahrelang quasi weg gewesen von der Bühne, dann wäre die Parallele wirklich erstaunlich. Und sie hat eine ähnliche Kraft, aber auch eigentlich ein Bewegungsapparat wie ein Del Potro, auch wenn vielleicht noch ein paar Feinschliffe fehlen, aber die könnten jetzt ja auch wieder kommen über die Tour und dann hoffen wir mal, dass ihr es nicht wie Del Potro passiert, dass sie immer wieder durch Verletzung nach hinten wirklich zurückfällt.
Juan Martín Del Potro und Anna Konjuch, leider sehr, sehr viele Parallelen. Das war das Turnier in Miami, die Miami Open und die Frauen, deswegen mussten wir heute ein bisschen mehr darüber sprechen, haben mehr Schlagzeilen abgeliefert. Das Herrenturnier ist so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Am Ende gab es ein Überraschungsfinale mit Hubert Hurkacz und Jannik Sinner und darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge. Hubert Hurkacz ist der Sieger der Miami Open 2021. Er ist der vierte Spieler in der Geschichte oder in der Open Era der Männer, der seinen ersten Titel bei den Miami Open holt. Vor ihm haben das Andrew Agassi geschafft, 1990, Novak Djokovic 2007 und John Isner 2018, die bei den Miami Open ihr erstes Tausender-Turnier gewonnen haben. Hubert Hurkacz hat im Finale gegen Jannik Sinner gewonnen. In zwei Sätzen hat er es gewonnen. Es war kein gutes Match am Ende. 7-6, 6-4 hieß es für Hurkacz. Das wird dem Polen aber völlig egal sein. Er, den ich dann jetzt auch häufiger schon mit Andy Murray dann auch verglichen habe, hat dieses Turnier gewonnen und das ist eine richtig, richtig, richtig große Überraschung.
Ja, also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Man muss sagen, das sah jetzt schon stabil aus, irgendwie in den letzten Monaten. Und dadurch, dass er ja anscheinend in Florida wohnt oder zumindest sehr häufig da ist und ja auch einer derjenigen war, die letztes Jahr so Tennis so ein bisschen aus einem Dornröschenschlaf der Pandemie wieder aufwachte und es diese Schaukämpfe gab, da war er häufig dabei, weil er eben irgendwo dort wirklich, ja, ich weiß nicht exakt, ob er dort wohnt oder ob er einfach nur die ganze Zeit zu Gast ist, aber dadurch ist er so ein bisschen präsent gewesen, hat aber jetzt nicht unbedingt den großen Durchbruch seit dem Restart der Tour geschafft. Und dann kommt er hier hin und spielt sich wirklich, ja, in eine immer bessere Form rein. Und ich fand, es waren teilweise erstaunliche Auftritte. Und man wusste vorher schon, die Rückhand ist gut. Die hat ihm ja hier auch dann einiges bei dem Turnier gewonnen. Aber ich muss sagen, was mich überrascht hat auf diesem hohen Niveau, war A, seine Leistung in der Defensive und B, seine Returns. Jetzt auch gerade gegen Jannik Sinner. Das war ein Match, was er vermutlich hätte verlieren können, wenn Sinner den ersten Satz durchgebracht hätte, wo er darauf serviert hat. Aber Hurkacz ist auch da dann wieder sehr fehlerfrei in der Defensive gewesen, hat sehr viele Returns reinbekommen, gerade auf der Rückhand, die ja von Sinner auch so gefährlich ist, war er super stabil. Und das ist so ein bisschen, wie er hier durchs Turnier gekommen ist, sei es gegen Tsitsipas oder sei es gegen Raonic. Er war immer so ein bisschen der Stabilere, nicht unbedingt der spannendste oder der flashigste Spieler, aber super stabil über die Rückhand, über die Defensive, über den Return. Und das war einfach eine sehr gute Leistung. Ich weiß nicht, wo ihn das jetzt hinführt. Ich hatte ihn jetzt vorher nicht unbedingt als Top-10-Spieler zum Beispiel auf dem Schirm, aber es war auf jeden Fall beeindruckend.
Ich habe ihm eine ganze Menge zugetraut. Wir haben ihn 2016, haben wir ihn damals das erste Mal gesehen im Davis Cup gegen Deutschland. Da hat er gegen Florian Mayer und Jan-Lennard Struff noch verloren. Und er war 19 Jahre alt damals und er hatte nicht wirklich eine Chance gegen Florian Mayer, hat einen Satz gewonnen. Das war allerdings auch ein bisschen mehr der Nervenschwäche von Florian Mayer damals zuzuschreiben. Aber er hat zum Beispiel zu Jannik Sinner im Finale oder nach dem Finale gesagt, ja, in deinem Alter habe ich kaum ein Spiel gewonnen. Und deswegen wollte ich diese Geschichte nochmal erzählen, dass er wirklich in dem Alter dann damals gegen die beiden Deutschen, Jan-Lennard Struff und Florian Mayer im Davis Cup gespielt hat, damals in Berlin im Steffi-Graf-Stadion. Aber auch Sinner hat sich hier durchkämpfen müssen durch härteste Konkurrenz und auch gegen Spieler, gegen die man in diesem Jahr eher Schwierigkeiten hat zu gewinnen. Andrei Rublev zum Beispiel 6-3, 6-4 besiegt. Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen besiegt, was wirklich eine herausragende Leistung war. Vorher gegen Milos Raonic gewonnen mit 7-6 im dritten Satz, wo er im Tiebreak dann wirklich sehr nervenstark gespielt hat. Gegen Denis Shapovalov 6-3, 7-6 gewonnen. Und gegen Dennis Kudla auch in zwei Sätzen gewonnen. Also Hurkacz hat sich auch hier, es war nicht am Ende, dass er so durchgecruised ist durch das Turnier, dass sich das Draw in irgendeiner Weise geöffnet hätte oder dass es zerfallen wäre. Nein, er musste gegen sehr formstarke Spieler spielen und er hat sie alle besiegt. Und das ist eine starke Leistung.
Ja, im Endeffekt, wenn man schaut, hat er alles an Güteklasse, was hinter den Top 4, die er nicht teilgenommen hat, ja, hat er besiegt. Also eben die Top 4 jetzt als Djokovic, Nadal, Federer und Team. Davon ab waren ja zumindest, sage ich mal, aus all den Klassen, die sich dahinter so aufgetürmt haben, welche dabei. Die Medvedevs, Zverevs und Rublevs und Tsitsipases dieser Welt waren dabei. Die hat er besiegt. Dann so die Shapovalovs, also noch ein bisschen jünger, hat er besiegt. Dann Sinner, der noch von etwas weiter oder noch etwas jünger ist, den hat er besiegt. Also eigentlich hat er alles besiegt, was so unterwegs ist hinter diesen Top 4. Und normalerweise hätte man ihn jetzt eher so in der Preisklasse Sinner oder etwas darunter eingeordnet. Aber er hat sie ja alle besiegt. Und das waren ja teilweise auch sehr enge Matches. Ich meine, das gegen Raonic hätte er verlieren können und vor allem gegen Tsitsipas hätte er verlieren können. Und das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt, dass er das Match gewonnen hat. Da war er im ersten Satz hier im Viertelfinale sehr fehlerbehaftet unterwegs, lag auch im zweiten schon mit einem Break hinten und hat das dann am Ende aber sehr souverän nach Hause gebracht, auf eine ähnliche Art und Weise wie gegen Sinner. Einfach super stabil. Tsitsipas macht die Fehler und Hurkacz, wenn er muss, bringt die Winner unter. Und das fand ich einen erstaunlichen Sieg. Das war nicht der, den ich ihm zugetraut hätte. Und dann hat er eben noch zwei Sahnehäubchen oben drauf gesetzt. Und auf einmal ist er der Sieger in Miami.
Also gegen Rublev hat er mich absolut beeindruckt. Rublev vielleicht nicht mit seiner besten Leistung in den letzten Monaten, dann hätte er vielleicht das Match gewonnen. Aber trotzdem, ihn muss man dann auch erstmal derzeit besiegen. Und Hurkacz erweist sich als absoluter US-Hardcourt Spezialist inzwischen. Sein dritter Titel und sein dritter Titel dann auch auf amerikanischem Boden. Er hat 2019 Winston-Salem gewonnen, er hat in diesem Jahr Delray Beach gewonnen und jetzt Miami Open und er ist der erste Spieler, der zwei Titel in einem Jahr gewonnen hat oder in diesem Jahr 2021. Also Hurkacz hier mit einer richtig, richtig guten Leistung. Mehr Schlagzeilen als Hubert Hurkacz, der hier auch richtig durchgegangen ist, hat Jannik Sinner bekommen. Jannik Sinner, dem man vielleicht dann auch noch mehr zutraut. Du hast es dann auch gerade gesagt, du hast Hurkacz diesen Sieg nicht zugetraut. Vielleicht hätte man ihm nicht mal das Finale zugetraut. Jannik Sinner traut man so etwas zu. Der hat sich unter anderem mit Siegen über Alexander Bublik und Roberto Bautista Agut für dieses Halbfinale, für dieses Finale qualifiziert. Vorher hat er Emil Ruusuvuori besiegt, Karen Khachanov in einem sehr, sehr engen Match und in der ersten Runde Hugo Gaston. Von Sinner erwartet man so ein bisschen dann auch diese Leistung und der hat jetzt schon höheren Erwartungsdruck als Hubert Hurkacz, hat man das Gefühl.
Ja, es wäre nur folgerichtig gewesen, wenn er das hier gewonnen hätte. Also ich denke, wenn man die meisten Experten so vor dem Jahr gefragt hätte, was schafft Sinner, vermutlich irgendwie Top 15, mindestens ein Finale bei einem Masters-Turnier, vielleicht ein Halbfinale bei einem Grand Slam Turnier, also ich glaube, das schien den allermeisten im Bereich des Möglichen und daher schien es eben nur folgerichtig, dass er hier ins Finale einzieht und dabei eben ja auch seine Sinner-Qualitäten zeigt, nämlich, dass er wirklich gegen Gegner, die hohen Druck aufbauen können, in diesen Matches drin bleibt und dann häufig einfach noch ein bisschen mehr Power hat, noch mehr das Gemüt hat, die Nerven hat und das hat er hier ja wieder auf exquisite Weise bewiesen. Zum Beispiel für mich da beeindruckend das Halbfinale gegen Bautista Agut, für den das hier vermutlich die Chance seines Lebens war, ein Masters-Turnier zu gewinnen, der eine gute bis sehr gute Leistung im Halbfinale bringt und dann ist Sinner einfach besser. Sinner hat noch mehr Power, Sinner hat die Konzentration, um dann im letzten Spiel fehlerlos zu bleiben und ich glaube drei Winner reinzubekommen und da schien es ja irgendwie schon nur folgerichtig, dass er dann auch das Finale gewinnen würde. Und da hat er dann aber auf erstaunliche Art und Weise Nerven gezeigt und das könnte dann schon gewesen sein, dieser Erwartungsdruck und so ein bisschen die erste kleine Narbe, die wir vielleicht bei Sinner gesehen haben, auch eine, mit der ich so nicht gerechnet habe. Irgendwie als er lag ja sehr früh in dem Match hinten und dann hat er sich reingegroovt und dann schien es ein bisschen wie so ein 6-4, 6-4, was da kommen würde und dann holte sich das Break im ersten Satz, um den nach Hause zu bringen, gibt es relativ schnell ab, verliert den Tiebreak und im zweiten liegt er dann 0-4 hinten, kommt nochmal ran, auch weil Hurkacz dann ein bisschen die Nerven gezeigt hat, aber dann geht es doch auch wieder ein bisschen zu schnell. Und das ist erstaunlich. Das irgendwie so ein bisschen hätte ich jetzt nicht mit der Quasi-Perfektion von Sinner assoziiert bisher.
Kann man das noch ein bisschen auf sein Alter zurückführen, weil du hast es gerade gesagt, er hat im ersten Satz auf den Satz aufgeschlagen und hat dann relativ sang- und klanglos dann noch diesen Satz verloren. Also auch im Tiebreak war nicht viel Leben drin. Ich hatte dann noch das Gefühl, ja vielleicht ist es so ein bisschen jetzt auch, dass er vor eine Wand läuft, auch kräftetechnisch, aber die beiden standen exakt die gleiche Zeit auf dem Platz vor diesem Finale. Das hat mich dann auch gewundert.
Ja, Bublik hat ihm ja schon wieder gesagt, er sei eigentlich ein 15-Jähriger. Bublik hat sich so ein bisschen abgearbeitet in den letzten Wochen an Sinner, also auf spaßige Art und Weise, mit ein bisschen Schalk drin. Und irgendwie wirkt er ja wie ein 15-Jähriger, aber ja, mit dem Gemüt von jemand, der 55 ist oder so. Und daher schien es mir jetzt nicht, also sagen wir so, jemand, der vielleicht ein bisschen laut und aufbrausend ist oder so, da hätte ich das jetzt eher erwartet. Das liegt wahrscheinlich auch einfach an mir, dass ich das erwartet hätte, dass so eine Person Nerven zeigt und nicht unbedingt einen Sinner. Aber irgendwo scheint es ja eben doch in ihm drin zu sein, dass er ja vielleicht doch ein bisschen zu jung ist oder vielleicht doch die Erwartungen spürt oder vielleicht sich in dieser Situation noch nicht auskannte. Und kann ja sein, dass er jetzt irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel in Rom im Finale steht und es dann ja relativ klar gewinnt. Es wird jetzt auf jeden Fall spannend werden, weil jetzt hat er nochmal für ordentlich Wirbel gesorgt und er ist jetzt auf jeden Fall so ein bisschen, was die Next Gen über Jahre waren, nämlich der nächste große Hoffnungsträger, vielleicht zusammen mit Ojeda Aliassime, mit dem er sich ja, glaube ich, das Alter teilt. Und das ist jetzt eben eine neue Rolle. Das haben wir auch bei Ojeda Aliassime gesehen, als der quasi ihn ja, fast in die Top Ten rangestürmt war. Da wurde es dann auf einmal ein bisschen nervenbeladener. Da bin ich jetzt gespannt, ob das bei Sinner auch passiert.
Sinner kann sich auf jeden Fall jetzt nicht mehr hinter seinen Landsleuten Berrettini und Fognini verstecken, weil er ist auf der ganz großen Bühne angekommen.
Ja, er hat jetzt ein bisschen wirklich seine eigene Klasse gebildet. Wir haben eben, klar, eben die Top 4, die wir immer haben. Dann haben wir die ganzen Leute, Medvedev und Zverev und Rublev und Tsitsipas, das ist so die eigene Gruppe. Und er ist jetzt so seine eigene Kategorie. Vielleicht noch mit Ujjayi Aliassime, obwohl der sich eben schon genug blutige Nasen jetzt abgeholt hat in den letzten 2 Jahren. Und jetzt ist Sinner dran. Und jetzt werden wir sehen, steigt er in eine dieser Gruppen auf? Oder gibt es für den auch noch 1-2 Jahre lang blutige Nasen?
Roberto Bautista Agut, du hast ihn eben schon angesprochen. Er hatte eine große, große Chance, hier den ersten Masters 1000-Titel seiner Karriere zu holen. Vielleicht dann auch, er hatte wahrscheinlich noch ein paar Jahre vor sich, aber vielleicht auch den einzigen 1000er-Titel seiner Karriere. Bautista Agut hat hier gegen Daniil Medvedev im Viertelfinale mit 6-4 und 6-2 gewonnen. Und das war eine höchst beeindruckende Leistung von Bautista Agut, der vorher auch gegen John Isner im Tiebreak dann die Nerven bewahrt hatte, mit 9-7 gewonnen hat im Tiebreak, hatte gegen Jan-Lennard Struff nach verlorenem ersten Satz das Ganze übernommen, das ganze Ruder. Und hatte in der ersten Runde gegen Lloyd Harris einen Walkover bekommen. Also auch Bautista Agut musste sich hier größter Gegenwehr erwehren. Aber gerade dieser Sieg gegen Daniil Medvedev, da hatte ich gedacht, oh, jetzt zieht das durch.
Habe ich auch gedacht. Also ich habe ihn zumindest dann als Favoriten gesehen. Und es erinnerte natürlich ein bisschen frappierend an die immer wieder oder fast immer wieder gescheiterten Versuche von David Ferrer, der ja dann am Ende einen Masters-Titel stehen hat. Interessanterweise übrigens damals ja gegen den Landsmann von Robert Hurkacz, gegen Jerzy Janowicz in Paris 2012, glaube ich, war es gewesen. Und um die Zeit herum war Ferrer immer wieder ganz nah dran, hat ja zum Beispiel auch ein spektakuläres Finale dann hier gegen Andy Murray ein paar Monate später in Miami verloren. Und der war auch mal ganz nah, wirklich sich 1, 2, 3 dieser Masters-Titel zu holen. Und bis auf die eine Ausnahme, wo dann die Top-Spieler nicht dabei waren, ist es ihm dann nicht gelungen. Und ähnlich ist hier mit Roberto Bautista gut. Eigentlich reicht sein Niveau, um einen Masters-Titel zu gewinnen, gerade eben wenn die Top 4 nicht dabei sind. Und er hatte ja auch die harte Arbeit erledigt, indem er hier mit Medvedev den Turnierfavoriten rausgenommen hat. Und dass er dann gegen Sinner ausscheidet, das ist für ihn einfach schon bitter.
Roberto Bautista Agut, also im Halbfinale ausgeschieden gegen Jannik Sinner. Und dann können wir über Andrei Rublev brauchen wir nicht sprechen. Der hat nämlich in den letzten Monaten genug Schlagzeilen bekommen. Ich würde gerne noch über 1, 2 junge Spieler sprechen. Über Sebastian Korda unter anderem. Der hat sehr viel Hype mitbekommen in diesen letzten 10 Tagen. Hat gegen Fabio Fognini gewonnen in 3 Sätzen. Dann gegen Aslan Karatsev mit 6-3 und 6-0 gewonnen. Karatsev, der komplett am Ende schien in diesem Turnier. Dann gegen Diego Schwartzmann in 3 Sätzen gewonnen hat und dann in knappen 2 Sätzen gegen Andrei Rublev verloren hat. Und ich möchte nicht anmaßend sein, aber ich sehe den Hype rund um Sebastian Korda noch nicht so nachhaltig. Ich möchte sagen, dass mich noch nicht alles zu 100% bei Sebastian Korda so überzeugt hat, dass ich sage, ich springe hier auf den Hype-Train mit auf. Wie ist es bei dir?
Na, der Hype-Train kommt natürlich schon ein bisschen dadurch zustande, aus welchem Land er kommt, nämlich aus den USA. Ja. Und die USA haben jetzt seit bald 17 Jahren keinen Grand-Slam-Sieger mehr auf der Herrenseite gehabt. Irgendwie hat sich auch noch nicht so richtig jemand aufgetan, dem man zutraut, das jetzt wirklich in nächster Zeit zu schaffen. Und daher wird halt alle paar Monate oder Jahre eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Jetzt ist es Korda. Es wurde ja immer wieder die Geschichte rausgeholt in den letzten Tagen, dass er eben, nachdem er damals bei den Australian Open einen Juniorentitel gewonnen hat, nicht die ganzen Wildcards angenommen hat. Und das würde dann ja sicherlich jetzt auch als etwas spitze Anmerkung gegen die Jack Sox und Taylor Fritzes dieser Welt gesehen, sondern dass er hingegangen ist und sich von der Future Tour hier hochgespielt hat. Und ich finde, man sieht ihm so eine gewisse Matchreife auch an. Das ist schon ziemlich beeindruckend für sein Alter. Es ist jetzt halt die Frage, wie besonders ist sein Spiel? Er ist in der Lage, wirklich schnell Sätze zu gewinnen. Das ist ja erstmal etwas Beeindruckendes. Also der Albot hier mit 6-3, 6-0 abgeschossen und dann eben Karatsev mit 6-3, 6-0. Das spricht schon mal dafür, finde ich, dass er eben genug Waffen hat, um Matches schnell zu entscheiden. Und das mag sich jetzt trivial anhören, ist aber natürlich unglaublich wichtig, wenn man nach oben will. Denn nur Andreescu zu geben, das gelingt auch nicht jedem. Und von daher, das ist schon mal positiv. Dann habe ich immer wieder in den letzten Tagen den Vergleich mit einem Thomas Berdych gehört, dass er was von Thomas Berdych hat. Bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich das auch so sehe. Er ist natürlich irgendwie gerade auf der Rückhand gefährlich und super solide. Mir fehlt noch so ein bisschen das ganz Besondere in seinem Spiel. Und da weiß ich nicht, ob da nicht irgendwo dann einfach ein Limit drin ist und ob er jetzt wirklich durchstürmt und innerhalb der nächsten 2-3 Jahre einen Grand Slam gewinnt, wie man jetzt schon glauben mag, wenn man so ein bisschen amerikanischen Tennisfans zuhört. Aber es ist auf jeden Fall schon mal vielversprechender als bei vielen anderen jungen Amerikanern, die in den letzten Jahren durchgekommen sind.
Junge Amerikaner und jetzt die Nummer 1 im amerikanischen Männertennis. Du hast es gerade gesagt, es gibt seit 15 Jahren keinen Grand-Slam-Sieger mehr aus den USA. Taylor Fritz ist jetzt die Nummer 1 im amerikanischen Herrentennis. Er hat im Achtelfinale gegen Alexander Bublik verloren. Und das war so ein Match, ich habe das komplett gesehen, dieses Match gegen Alexander Bublik, wo ich gedacht habe die ganze Zeit, das muss Fritz gewinnen. Das muss er einfach gewinnen. Fritz hat so viele Vorschusslorbeeren auch gehabt und jeder erwartet irgendwann von ihm den Durchbruch. Er ist relativ gleichzeitig mit Alexander Zverev dann auch auf die Tour gekommen und seitdem stagniert er in seinen Leistungen. Er ist jetzt auf Platz 30 in der Weltrangliste und er ist die Nummer 1 im amerikanischen Herrentennis. Das ist eher ein Statement für das amerikanische Herrentennis, denn für Taylor Fritz. Aber solche Spiele wie gegen Bublik, die muss er meiner Meinung nach gewinnen.
Ja, und er ist jetzt ein Top-30-Spieler. Aber ich würde jetzt mal wetten, wenn wir von den Top-1000 Tennisspielern hingehen und die athletischsten nehmen, kommt er nicht in die Top-100. Und das ist so ein bisschen, was ihm abgeht. Wenn man ihn irgendwie ans Laufen bringt oder so ein bisschen aus dem Konzept bringt, dann tendiert er dazu, Matches zu verlieren. Und er hat eine beeindruckende Schlagart oder eine beeindruckende Schläge. Ich finde, er hat einen richtig guten ersten Aufschlag und die Vorhand ist beeindruckend. Aber es fehlt ihm wirklich im Körperlichen das Besondere. Und dadurch habe ich das Gefühl, hat er eben auch nicht so viel taktische Möglichkeiten wie andere Spieler. Und ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass er, keine Ahnung, da jemanden anheuert, der ihm hilft, irgendwie auf Top-100-Niveau aufzuschließen, was das Athletische angeht oder ob ihm das so angeboren ist und es nichts wird. Aber im Moment scheint er doch noch ein Stück entfernt zu sein, eben von seinen Alterskohorte um Zverev und Co.
Alexander Zverev ist in seiner ersten Runde gegen Emil Ruusuvuori ausgeschieden. Wir reden gleich noch darüber, dass er dann in Marbella eigentlich eine Wildcard haben wollte und die dann abgelehnt hat. Er sah verletzt aus. Vor allen Dingen sah er so relativ dick getaped aus.
Ja, er kam natürlich auch direkt aus Acapulco rüber, wo er ja den Titel gewonnen hat. Und dann, was das Schräge war, gewinnt er hier eben den ersten Satz so klar. Aber auch ein bisschen unter freundlicher Mithilfe vielleicht von Ruusuvuori, der jetzt nicht alle Tage auf Spieler von der Güteklasse von Zverev trifft. Und dann schien er aber am Ende eben, was angesprochen, was auch immer es war, das Körperliche oder dass er überhaupt nicht reingefunden hat, vielleicht war es auch die Hitze. Es war auf jeden Fall dann schon ein schräges Match, so wie sich's entwickelt hat. Und Ruusuvuori, wer bei euch bei Challenger Corner zuhört, der wird den Namen schon häufiger gehört haben, ist ein talentierter Spieler, wahrscheinlich auch bald in den Top 30 oder so. Aber das war schon schräg, wie das Match verlaufen ist.
Hubert Hurkacz hat das Turnier gewonnen. Er ist der erste polnische Spieler, der ein Masters 1000 Turnier gewonnen hat. Und es hat so viele gegeben, die es bislang noch nicht geschafft haben, ein 1000er Turnier zu gewinnen. Und das ist eine Geschichte, Hurkacz, eine Riesenüberraschung auf jeden Fall, dass er dieses Turnier gewonnen hat im Finale gegen Jannik Sinner. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann können wir gleich nochmal an die Geschichte von Alexander Zverev dann anschließen, weil wir haben ein paar Absagen und Zusagen für die nächsten Wochen, was die Sandplatzturniere angeht. Aber anfangen wollen wir auch mit einer Geschichte, die in Miami passiert ist. Vasek Pospisil, der eigentlich ein eher ruhiges Gemüt ist, ist komplett ausgerastet. Warum das passiert ist, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Es war in den ersten 2 Tagen des Turniers bei den Miami Open, als Vasek Pospisil auf einem Nebenplatz auf Mackenzie McDonald traf. Und Vasek Pospisil, wer ihn in seiner Karriere schon gesehen hat, der weiß, dass er erstens sehr eloquent ist, zweitens eher ruhig auf dem Platz ist, also er ist keiner, der groß ausflippt, aber der seine Manieren und alles, was er hatte, komplett über den Haufen geworfen hat an dem Tag. Er hat eine Punktstrafe bekommen, er hat eine Verwarnung bekommen, er hat den Schiedsrichter angeraunt, dass er vom ATP-Chef Andrea Gaudenzi niedergebrüllt worden sei. Es war ein richtiges Drama da auf dem Platz. Vasek Pospisil hat sich hinterher entschuldigt dafür, für sein Benehmen auf dem Platz. Aber Philipp, es lag, beziehungsweise das hat eine ganze Menge ausgelöst, dieser Ausbruch von Vasek Pospisil auf dem Platz und vor allen Dingen das, was vorher passiert ist. Lass uns das mal gerade ein bisschen aufrollen.
Ja, ich meine, wir fangen wahrscheinlich in den Anfangstagen des organisierten Tennis an. Spaß beiseite, es ist ja so, darüber reden wir ja auch seit Jahren, dass das Tennis eben in ganz viele Fraktionen gespalten ist. Im letzten Sommer ist eine weitere dazugekommen in Form der PTPA, der Professional Tennis Players Association, angeführt von Novak Djokovic und eben jenem Vasek Pospisil, der damals auch eine Anwaltskanzlei angeheuert hat. Und was die beiden erreichen wollen, auch wenn sie es nicht immer so aussprechen, ist eine Spielergewerkschaft hochziehen, die dann eben quasi nicht mehr die dann in Gegnerschaft zu den Turnierveranstaltern auftritt und nicht wie es bisher ist, dass alle quasi unter Dach der ATP an einem Tisch sitzen. Denn die Klage von ihnen läuft vor allem darauf hinaus, dass sie nicht genug an den Einnahmen beteiligt werden. Diese ganze Diskussion, das merkt man, kommt immer aus einem amerikanischen Kontext, wo Profisport ja anders organisiert ist als in Europa, wo die Ligen quasi oder wie die Spieler Angestellte der Ligen sind und wo sie in Form von Gewerkschaften organisiert sind und wo die Einnahmen zwischen den Teambesitzern und den Ligen und den Spielern auf der anderen Seite ungefähr immer 50-50 aufgeteilt werden. Und das ist so ein bisschen die Historie, aus der jemand wie Vasek Pospisil, der in Kanada aufgewachsen ist, kommt. Und sie versuchen, etwas Ähnliches im Tennis aufzuziehen, haben es geschafft, viele der gerade jungen nordamerikanischen Spieler hinter sich zu bringen, aber die alte Garde, gerade auch aus Europa, abseits von Djokovic, stellt sich dagegen. Also die Federers und Nadals dieser Welt haben sie eher hinter den ATP-Chef gestellt. Und der ATP-Chef Andrea Gaudenzi ist ja derjenige, der Anfang letzten Jahres ins Amt gekommen ist, der auch hinter so ein bisschen der Idee steckt, die Touren zusammenzubringen, aber der vor allem die Einnahmemöglichkeiten der Tour vergrößern will, der alles zentral vermarkten will, zusammen mit den Grand-Slam-Turnieren, der von Gaming-Sachen träumt, der so ein bisschen die neue Medienwelt, also neu ist sie natürlich nicht mehr, aber die Medienwelt ihrer Komplettheit nutzen will. Und das sind so ein bisschen die beiden Pole, auch wenn sie vielleicht gar nicht so konträr sind, wie sie einem vorkommen. Und dann war es so, dass jetzt in den Tagen vor dem Turnier hier in Miami ein großer Artikel rausgekommen ist bei Bloomberg. Bloomberg ist ja dieser Wirtschaftsdienst, der eben aber auch eine journalistische Sparte hat. Und da hat sich einer der Autoren von ihnen mit den verschiedensten Fraktionen unterhalten und hat so ein bisschen die These in den Raum gestellt, dass Tennis ganz weit unter seinen Möglichkeiten unterwegs ist, dass bei weitem nicht so viel Geld verdient wird, wie Tennis verdienen könnte. Und darin war dann unter anderem auch er zitiert. Und dann war es so, dass anscheinend am Tag, bevor er sein erstes Match gespielt hat, es wieder ein Treffen von den Spielern gab und einer der Spieler, für mich war es nicht klar, ob es Pospisil war oder jemand anders, auf jeden Fall hat jemand Andrea Gaudenzi darum gebeten, zu diesem Meeting dazuzukommen und dann muss es wohl so gewesen sein, dass er von Gaudenzi und anderen Führungskräften der ATP relativ stark angegangen worden ist. Ich meine, wer jemals irgendwas mit Gewerkschaften oder einem Arbeitskampf etc. zu tun gehabt hat, der kann sich irgendwie vorstellen, wie das gewesen ist. Sie haben ihn mit Zahlen erdrückt und haben halt gesagt, er hat keine Argumente und er muss anscheinend sehr emotional darauf reagiert haben und hat diese Emotionalität dann mit in dieses Match gebracht und ist da, ja, kann man sagen, ziemlich ausgeflippt zum Ende des ersten Satzes hin. Er hat Balance ausgeschossen, die auf jeden Fall für ihn noch zu spielen waren. Er hat einen Schläger zertrümmert, er hat mit dem Schiedsrichter rumgeschimpft, am Ende hat er sich nochmal gefangen, aber es gab dann im Nachhinein einfach sehr viel, ja, auch negatives Feedback drauf. Die Spieler obwohl sich die meisten von diesen PTPA-Spielern hinter ihn gestellt haben, sei es Djokovic, sei es Isner, sei es Raonic, hat man schon doch so eine gewisse Distanz gemerkt, weil er ist damit natürlich so ein bisschen zu dem emotionalen, wuterfüllten Gesicht der arbeitenden Seite, der Arbeiterseite in diesem Fall geworden. Und das ist natürlich genau das, was wahrscheinlich die ATP-Führung will, den irrationalen, ausflippenden Postbisil, der sich eben nicht mit Argumenten wehren kann, sondern rumbrüllen muss. Und so denke ich, ist im Moment so ein bisschen der Zwischenstand der Dinge in einer Geschichte, die natürlich Woche um Woche weitergeht und vielleicht noch bis zum Ende des Tennis so weitergehen wird.
Also wir werden jetzt nicht unbedingt die Internationale hören von Vasek Pospisil, Novak Djokovic und Co. Aber gerade auch Novak Djokovic bzw. Milos Raonic sind dann Pospisil zur Seite gesprungen und wollten dann auch so ein ganz kleines bisschen den Brand wieder löschen, weil das ganze Gebaren von Pospisil ja schon für sehr, sehr viel Widerspruch gesorgt hat und für sehr viel Aufsehen. Und dann waren Djokovic und Raonic unter anderem sehr darum bemüht, hier so ein bisschen die Wogen zu glätten. Und ich glaube, jetzt ist es ja auch ganz gut, wenn die Wogen ein wenig geglättet werden. Und ich bin gespannt, wann die ATP und gerade auch die PTPA dann so ein bisschen wieder aufeinander zugehen. Weil insgesamt hat man das Gefühl, dass die ATP gerade unter Andrea Gaudenzi relativ gut durch die Krise gekommen ist. Das muss ich jetzt von außen sagen. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die ATP da eine ganze Menge geschafft hat in den letzten 12 Monaten.
Ja, wobei hier dann eben natürlich die Argumente von Pospisils Seite kommen, ja, aber sie haben nicht auf ihr Gehalt verzichtet und sie werden dann natürlich im klassischen englischen Populisten-Englisch nur die Suits, also die Anzüge, genannt. Und dann kommt aber wieder die Kritik von der Gegenseite. Wo bleiben denn die Konzepte? Was sind denn hier eigentlich die Ziele? Dann sagen Pospisil und Co., ja, wir tun die noch untereinander verhandeln. Dann kommt wieder von der anderen Seite, ja, und was ist jetzt mit den Frauen? Sie sagen, die Frauen wollen mitmachen und so weiter und so fort. Und so geht das Ganze hin und ich bin gespannt, was da noch passiert. Und Gaudenzi hat sich, um auf deine Frage zurückzukommen oder deine Anmerkung, finde ich auch sehr smooth platziert in den letzten 14 Monaten. Das ist jemand, der gut reden kann, der gut angezogen ist, der weiß, wie er auftritt, der gerade den großen englischsprachigen Medien, vor allem solchen mit einer Wirtschaftsausrichtung, Interviews gibt und eben seine Vision vorstellt und der da einfach reinpasst. Und dann hat er eben auf der Gegenseite den Bösen des Tennis in Form von Djokovic, wobei es ja eben schon erstaunlich ist, muss man auch immer wieder herausstreichen, dass Djokovic, der ja auch anderes mit seiner Zeit machen könnte, eben schon in so einem Arbeitskampf antritt. Und Pospisil, der so ein smoother, ja, der würde auch in jedem Startup reinpassen. Und von daher ist kein Arbeiterkämpfer, aber er arbeitet halt hier mit Anwaltskanzleien zusammen und er versucht halt wirklich eine ähnliche Struktur aufzuziehen, wie wir sie in den amerikanischen Sportarten sehen. Aber ich glaube, da hakt das Ganze auch ein bisschen. Darum hatte ich es gerade auch in einer längeren Zusammenfassung angesprochen, weil das ist ein Modell, mit dem die Nordamerikaner und Nordamerikanerinnen aufwachsen, was aber in Europa einfach so nicht vorkommt. Wir haben ja hier im Fußball, unsere Hauptsportart, auch einfach keine starken Gewerkschaften, die antreten gegen die Vereine und gegen die Verbände, sondern das läuft ja alles über andere Ebenen. Und von daher, vielleicht kommen irgendwann die ganzen jungen Spieler aus Nordamerika durch und dann wird es primär nordamerikanisch. Im Moment ist es ja schon sehr europäischer Sport. Und daran, glaube ich, beißen sich Djokovic und Pospisil im Moment so ein bisschen die Zähne aus und sie treffen halt auf so einen smoothen, ausgefuchsten Typen, der ihnen im Moment mindestens 2 Schritte noch voraus scheint.
Die ATP und die PTPA sind im Moment so ein bisschen in herzlicher Abneigung gegenüberstehend und das hatte den Höhepunkt in dem Ausbruch von Vasek Pospisil in seinem Match gegen Mackenzie McDonald. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es hier weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten. Wie es mit Dominic Thiem in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er hatte ja Miami abgesagt und jetzt auch ganz überraschend, und da waren wir wirklich so 24 oder 48 Stunden so im Dunkeln gelassen, hat er auch das Turnier in Monte Carlo abgesagt. Und es ist sein Home-Turf, der Sand und die Asche und Monte Carlo. Aber er hat gesagt, für ihn kommt dieses Turnier noch zu früh. Dominic Thiem hat sich selber in den letzten Wochen und Monaten dann eine sehr, sehr schlechte Form dann auch selber zugeteilt beziehungsweise darüber gesprochen, dass er eine sehr schlechte Form hat. Aber er hat jetzt gesagt, er braucht noch ein bisschen Zeit, um wieder hinzukommen zu dieser Form. Und das ist für einen relativ wichtigen Winter ja auch Frühling für ihn dann ja auch nicht das beste Vorzeichen.
Ja, aus dem Camp von Dominic Thiem kommt ja dann eben auch die ganze Zeit, dass er sich schwer tut mit diesen Bubble-Situationen und dem vor wenigen bis keinen Zuschauern spielen. Das scheint ja schon an ihm zu nagen. Wenn man jetzt die US Open rausnimmt, dann hat er ja eigentlich außer dem Restart selten an seiner Glanzform, die ihn davor ausgezeichnet hat, anknüpfen können. Und das ist schon eine spannende Situation, die sich da entwickelt. Und jetzt kann man, jetzt wird es interessant, was da mit ihm passiert in den nächsten Wochen. Also, du hast gesagt, Monte Carlo überraschend abgesagt. In Belgrad soll er noch dabei sein. Ja. Das Turnier, was Djokovic hochzieht. Wir können davon ausgehen, dass er in Madrid und Rom sicherlich dabei sein wird. Dabei in French Open gehört er so zu den Favoriten. Ich bin übrigens auch sehr gespannt, das mal nur in den Raum geworfen, was jetzt aus den French Open werden wird und dem Lockdown, den wir gerade in Frankreich erleben. Und mal gucken, wie viele Zuschauer es da am Ende geben wird. Und der französische Verband hätte sicherlich gerne volles Haus, um seine teuren Stadien gegen zu finanzieren. Also mal gucken, was dort passiert. Wie generell so die Sandplatzsaison wird. Aber es ist schon spannend, dass eins der drei, vier Hauptgesichter des Sandplatztennis sich im Moment noch so ein bisschen schwer tut. Und vielleicht ist alles vergessen, wenn er in Belgrad dann gewonnen hat und dann, weiß ich, noch einen Titel in Rom oder in Madrid zur Vorbereitung holt. Aber es ist schon eine irgendwie komische Geschichte alles mit Dominic Thiem.
Absolut. Es ist eine komische Situation mit Dominic Thiem und wir werden das dann natürlich auch beobachten. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, @chipundcharge. Dort werden wir euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Wo wir gerade von Absagen und Zusagen sprechen, dann können wir bei Alexander Zverev von einer Zu- und einer Absage sprechen. Eigentlich wollte er nach seinem enttäuschenden Auftritt in Miami, wollte er dann hier in Marbella bei der ersten Ausrichtung des ATP-Turniers in dieser Woche in Marbella antreten. Aber die Wildcard hat er kurz vor Turnierbeginn wieder zurückgegeben und er scheint noch verletzt zu sein. Und wir haben es vorhin schon angesprochen, dass er getaped war und es scheint so zu sein, dass er immer noch Schulterprobleme hat.
Ja, und ich hatte dann auch nochmal geschaut, ob ich irgendwas in den Medien finde, warum er genau abgesagt hat, scheint aber keine exakte Begründung gekommen zu sein. Er war eben auf einmal eine prominente Zusage gewesen, Rublev sollte ja eigentlich auch antreten, hat dann aber auch zurückgezogen und dann war Zverev auf einmal nicht im Turnier dabei. Es sah so aus, als wenn er wirklich in einer ziemlich gefüllte Sandplatzsaison vor sich hätte, denn er wird dieses Jahr natürlich auch wieder in München spielen, ist da das absolute Aushängeschild, hätte die Masters-Turniere gespielt. Also es wäre ein sehr voller Kalender gewesen, haben wir ja auch von ihm schon in der Vergangenheit auf Sand gesehen, hat ihm ja durchaus auch schon in der Vergangenheit geholfen, schien dem nochmal folgen zu wollen, aber eben wohl noch verletzt und jetzt kann man dann gespannt sein, wie dann sein erster Auftritt auf Sand in Monte Carlo sein wird.
Alexander Zverev also in Miami, in Marbella zu und dann erstmal wieder abgesagt. Auch Novak Djokovic scheint wohl eine Absage hier zu haben. Er will das Turnier in Madrid nicht spielen. Das hat mich auch ein bisschen überrascht.
Ja, also mich nicht, muss ich zugeben. Wir hatten ja vor ein paar Wochen über ihn gesprochen. Der hat er nach dem Australian Open ausgesetzt. Und ich habe das Gefühl, er will hier den Osaka machen. Ich wäre echt nicht überrascht, wenn wir den dieses Jahr nur in 12 Turnieren oder so sehen. Einfach, weil ich glaube, er will nur noch Grand-Slam-Turniere gewinnen. Er hat den Rekord jetzt bei der Wochen der Nummer 1. Den wird ihm, glaube ich, weder Nadal noch Federer streitig machen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir von ihm in diesem Jahr eine Saison sehen werden. So, ja, Belgrad wird er spielen und Monte Carlo wohl auch. Dann vielleicht Rom, Roland Garros, London, Cincinnati, US Open, irgendwas vielleicht noch in Asien, Davis Cup und London. Das würde ich mal tippen, ist, wie Djokovic jetzt vorgehen wird und wie er auch ab jetzt in seiner Karriere vorgehen wird. Also ich denke fast, wir werden unter anderem dann noch Absagen in Kanada sehen, vielleicht dann in Asien zum Ende des Jahres, vielleicht auch kein Paris-Bercy mehr. Warum soll er es machen, wenn er sein Ziel mit der Nummer 1 erreichte.
Ist natürlich ein valider Grund, warum er das macht. Und trotzdem habe ich gedacht, ja, vielleicht will er auf jeden Fall nochmal die French Open gewinnen. Und Madrid wäre ja ein ganz guter Vorbereitungsort. Andererseits, wenn er Monte Carlo spielt, hat er, glaube ich, die bessere Vorbereitung, gerade was den French Open Sand angeht. Madrid ist dann ja doch immer noch eine kleine Sondersituation. Dadurch, dass wir diese Cara Magica haben, dann diesen eingeschlossenen Center Court und das hat nicht so richtig viel. Und die Höhe in Madrid, das hat nicht so richtig viel mit Paris dann auch zu tun. Das war, glaube ich, schon wieder die neue Sendung, oder? Haben wir noch was?
Nö. Nee. Ich glaube, wir haben kompakt zusammengefasst, was ich in den letzten 2 Wochen getan habe.
Genau, und wir werden uns auch in 2 Wochen wieder melden, dann mit dem Rückblick auf das Turnier in Monte Carlo. Fabio Fognini verteidigt seinen Titel in Monte Carlo. Mal gucken, ob er es schaffen kann und wer dort dieses Turnier gewinnt, ob es Fabio Fognini ist oder jemand anderes. Dann werden wir uns auf jeden Fall wieder melden. Es gibt vielleicht noch einen kleinen Zwischenruf vorher darüber. Da bin ich im Moment noch so ein bisschen in Verhandlungen darüber. Ansonsten, wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten sagen wir, in 2 Wochen hören wir uns auf jeden Fall wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.